SWR 2 Tandem.
Anneliese Bunke wurde geboren, kurz bevor der Erste Weltkrieg ausbrach. Die deutsche Geschichte hat viele dramatische Veränderungen für sie bereitgehalten, aber sie hat sie immer am selben Ort gemeistert, in Hasselfelde im Harz. Heute ist Anneliese Bunke 100 Jahre alt und blickt zurück auf ein bewegtes und gleichzeitig sesshaftes Leben. Sie hören eine Sendung von Thomas Gävert.
Die Blüten, wie nennt man die? Also es ist eine Kastanie. Nein, ist, ach, na. Also der stand schon, wie ich in den Kindergarten ging. Also der ist schon über 100 Jahre alt, dieser Baum.
Die kleine grauhaarige Frau läuft langsam und etwas gebückt. Vor einem verwilderten Grundstück hält sie an und schaut nachdenklich über den Zaun. Mitten auf dem von hohem Gras überwucherten Hof steht eine Kastanie. Dahinter die ausgebrannte Ruine eines alten Gebäudes. Hier war mal mein Kindergarten, sagt sie.
Ja, also dieser Anbau, der war aber auch schon, wie ich also Kind war. Und da war hier so ein größeres Zimmer, wo wir immer gespielt haben. Und das war der Eingang da. Und hier stellen sich vor, und das war nur unser Spielplatz hier, das bisschen. Denke ich zurück an den Kindergarten, das war eine schöne Zeit. Wir haben viel gespielt und dann haben wir vor der Kirche, das zeige ich Ihnen nochmal, war nochmal so ein runder Platz und da haben wir dann immer was aufgeführt und haben gesungen und haben da Kriegelreihen gespielt und so weiter. Das kann ich mir auch noch besinnen, ja. Also ich heiße Anneliese Bunke und bin am 14.05.14 geboren in Hasselfelde und bin jetzt 100 Jahre alt geworden. Hasselfelde hatte mal 3000 Einwohner. Wir sind höchstens noch 2000 Menschen hier. Es liegt alles hier am Harz, am Fuße des Brockens.
Bis heute wohnt Anneliese Bunke ganz allein in ihrer 6-Zimmer-Wohnung im ersten Stock ihres Elternhauses in Hasselfelde. Morgens und abends kommt eine Schwester vom Pflegedienst, um nach dem Rechten zu sehen. Mehr Hilfe wird bisher nicht gebraucht, sagt Anneliese Bunke voller Stolz. Selbst das Treppensteigen funktioniert noch, auch ohne den kleinen Fahrstuhl, der vor einigen Jahren eingebaut wurde. Sie führt mich durch einen kleinen Flur in die Küche und von dort aus ins Wohnzimmer. Es ist einfach, aber behaglich eingerichtet. Ein Fernseher, 2 ältere Wohnzimmerkommoden voller Bücher und eine Sitzecke mit einem kleinen Esstisch. Dort erwartet uns Inge Schilling. Die 80-jährige pensionierte Lehrerin ist heute ebenfalls zu Besuch.
Ach, hier, da haben wir mal Maskenball gemacht, das war 1930.
Gemeinsam wollen wir uns alte Fotos anschauen, die Anneliese Bunke über viele Jahrzehnte in einem dicken braunen Lederalbum aufbewahrt hat.
Und das war hier die Skihütte von meinem Vater.
Also das sind wirklich wertvolle Zeitdokumente. Aus welchem Jahr stammt dieses Foto etwa?
Ja, also dieses Foto... steht auch was hinter.
1931.
Das Bild zeigt Anneliese Bunkes Elternhaus. Im Erdgeschoss befindet sich der Eingang zu einem Laden. Links und rechts 2 große Schaufenster. Inge Schilling versucht mit einer Lupe, die auf dem vergilbten Foto kaum noch erkennbare Ladeninschrift zu entziffern.
Ja, Richards Nachfolger, Inhaber Paul Heidecke.
Ja.
Könnte das Andenken heißen und Kurzform?
Also wir hatten an sich Glas, Porzellan und Eisenwaren und Haushaltwaren im Geschäft. Meine Eltern hatten ja hier nun direkt am Markt das Geschäftshaus und da war immer der Hauptbetrieb. Mein Vater war gelernter Kaufmann. Paul Heidecke hier in Hasselfelde war eigentlich auch, weil wir nun hier das Geschäft hatten, ein Begriff für die Hasselfelder, nicht? Sagen Sie mal, wir müssen noch mal nach Paul Heidecke gehen, einkaufen, schaufeln und sägen. Es gab ja früher diese großen, langen Sägen, wo jeder angefasst hatte. Die besorgte mein Vater aus Remscheid, die waren besonders gut und das hat sie sich auch rumgesprochen. Und mein Vater war der Jüngste. 1879 geboren, ist auch zur Schule hier in Hasselfelde gegangen. Und dann ist er dann nachher nach Nordhausen das Abitur gemacht. Da hat der Opa dann nachher gesagt, so, dann kommst du jetzt nach Braunschweig, du machst eine Lehre als Geschäftsmann. Hat er Großhandel gelernt. Und da hat er sich dann nachher mit meiner Mutter verheiratet. Da haben sie hier das Geschäft gekauft, das Haus gekauft, wo ich jetzt hier drin sitze, und haben dann angefangen umzubauen. Und das ist meine Mutter, meine Schwester und ich. Meine Schwester wurde 12 geboren.
Im Mai 1914 wurde die kleine Anneliese geboren. Im August 1914 erhielt ihr Vater den Einberufungsbefehl. Gerade war er damit beschäftigt, sein Geschäft auszubauen. Nun musste er in den Krieg ziehen.
Das war das Schlimmste für meine Mutter, dass die Türen und Fenster noch nicht drin waren. Und es gab keine Handwerker mehr. Bescheid gekriegt, ich muss in den Krieg. Nicht? Da stand meine Mutter alleine da, konnte nicht weiterarbeiten.
Als Abiturient hatte Paul Heidecke bereits eine militärische Ausbildung absolviert. Deshalb sollte er nun im niedersächsischen Celle Soldaten ausbilden.
Das war mein Vater. Während des Ersten Weltkrieges. Ja, das ist Uniform.
Während eines Militärtransports an die Front wurde Paul Heidecke von einem Granatsplitter getroffen. Er überlebte seine Verletzungen.
Ja, die erste Erinnerung an meinen Vater war, wie der Krieg vorbei war, 1918. Ich kann mich noch besinnen, dass er im Zimmer stand, im Wohnzimmer unten. Wir haben ja da unten eine Wohnung gehabt, neben Laden. Da stand er noch in Uniform und wir haben uns erschreckt. Also ich jedenfalls, meine Schwester war gar nicht dabei. Ich stand alleine da und was will der Onkel hier, so ungefähr. Ich war ganz schüchtern, das muss ich sagen. Vater wollte mich dann umarmen und ich so, nein, so ungefähr. Er stellt sich mal ein Kind vor und da steht ein Soldat vor ihm. Und den soll sie nun drücken. Also das konnte ich nicht, ich konnte das nicht.
Ab wann wurde es dann wirklich der Papa?
Das ging ganz schnell, dass ich merkte, dass das mein Vater ist. Jetzt warten auch immer ein gutes Verhältnis.
Nach dem Krieg florierte der elterliche Laden wieder. Bis zur großen Inflation von 1923. Dann musste alles, was an Geld eingenommen wurde, schnell wieder in Waren umgesetzt werden. Nur so konnte der Verlust möglichst gering gehalten werden.
Meine Mutter sagte, also heute verkaufen wir nur das und das. Morgen ist schon wieder anders, ja, mit dem Geld. Und mein Vater rauchte Zigarren und hat eine Zigarrenschachtel. Und da kamen immer die Tausend- und Millionenscheine rein. Und da fuhr er nach Nordhausen und kaufte da ein bisschen was ein, was er hinten aufs Rad schnallen konnte, dass wir am anderen Tag was zu verkaufen hatten. Ja. Es hieß doch immer so, du kannst heute das Haus verkaufen, am anderen Tag kriegst du bloß das Brot dafür. Ne? So war doch das.
Der Inflation folgte die Massenarbeitslosigkeit. Auch in Hasselfelde wurden viele Familienväter arbeitslos. Das sogenannte monatliche Stempelgeld von etwa 20 bis 25 Reichsmark reichte nicht aus, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Um als Geschäftsleute zu überleben, entwickelten Annelieses Eltern ein neues Zahlungsmodell.
Wer kochte oder irgendwas brauchte, bezahlte eine Mark an und dann der Rest kam ins Buch. Wir hatten immer so ein Buch, wo man anschreiben mussten. Und dann kamen die Frauen und brachten mal einen 50er und haben den abbezahlt. Ja. Meine Schwester und ich, wir mussten dann noch los und die nun nicht bezahlten, die Frauen, die wirklich nicht konnten, zu den Frauen und mussten sehen, dass wir immer ein bisschen Geld holten jede Woche. Ja.
Was machten sie, wenn die nicht zahlen konnten?
Ja, da mussten wir dann eine Woche wieder hin, ja. Ja.
Wie fühlten sie sich dabei?
Scheußlich. War nicht schön. Nee, das war nicht schön, dass wir das nur so einkassieren mussten, nee.
Zu diesem Zeitpunkt war Anneliese 14 Jahre alt und sie besuchte die Mittelschule in Hasselfelde.
Also meine Schwester und ich, wir hatten Glück. Meine Schwester war eigentlich die Erste, die zur Mittelschule kam, wurde da eingerichtet bis 16 Jahren. Und ich kam ja dann nachher hinterher, ich bin auch zur Mittelschule gegangen.
Oh, Hotel zur Krone, 1930. Tanzstunde, Abschlussball.
Abschlussball wie eine Tanzstunde, das waren unsere ersten langen Kleider, die wir da kriegten. Ne?
Alle schick gekleidet, auch die Frisuren festlich. Einen gewissen Wohlstand musste man auch schon haben. Jeder konnte nicht am Tanzstunden.
Ja, das war damals so, weißt du, der Mittelstand.
Dann erschienen Nazi-Parolen über Nacht an Hasselfelder Scheunen und Häuserwänden. Deutschland erwache. Auf zum Roten Volksentscheid konterten die Anhänger der Kommunistischen Partei. Am Abend des 31. Juli 1932, dem Tag der Reichstagswahl, eskalierte die Situation. Eine motorisierte SS-Staffel traf im Ort ein und es kam zum Schusswechsel mit mehreren Verletzten und einem Todesopfer.
Was hat man sich denn am nächsten Tag erzählt nach dieser Nacht?
Ich sag, wir sind da nicht rausgegangen, weil meine Eltern das nicht wollten, dass wir das wussten. Also ihr bleibt schön zu Hause, jetzt geht's noch nicht raus. Da ist Tumult wieder mit den Kommunisten und waren ja alle arbeitslos damals. Das war ja schrecklich, nicht eine schreckliche Zeit.
Also das war eine Zeit, wo die Angst in Hassefelde umging?
Ja. Meine Mutter, die ließ es sich auch manchmal merken, also Kunden gegenüber, dass er nicht Nazi war. Sie sagt, das bleibt nicht so, dass der Krieg da in der Luft war.
Eigentlich sollte Hanni, Annelieses ältere Schwester, einmal das Geschäft der Eltern übernehmen. Aber sie heiratete und ging ins Ruhrgebiet.
Da musste ich das Geschäft übernehmen mit meinen Eltern, die waren ja nun schon älter, musste nur helfen. Ja, da wurde ich herangezogen. Und da habe ich dann auch Spaß dran gehabt am Verkaufen und habe gerne verkauft. Aber ich wollte mal raus aus Hassefelde. Es war nachher auch nicht mehr so viel los. Wir waren ja jung, nicht? Und hatte hier die Freundin, das war die Anna. Und da haben wir beide uns zusammengesetzt und haben uns eine Zeitung von München kommen lassen. Und wir wollten nach Bayern. Da hatten wir immer gehört, wunderbar, Bayern, oh, weit weg und wäre so schön.
Die gleichaltrige Anna Waldhelm war Annelieses beste Freundin. Sie arbeitete als Buchhalterin im Hasselfelder Sägewerk.
Aber in München klappt das nicht. Da haben wir uns einfach nach Pfaffenhofen gekommen, alle beide. Die Anna hat in ihrem Beruf auch was gefunden. Und ich konnte in einem kleinen Kaufhaus, wo wir auch Textilwaren hatten, und ich hatte die Haushaltsabteilung, konnte da als Verkäuferin arbeiten. Und da war ich ein knappes Jahr. Ich kriegte auch kein Geld. Also ich war so Levi, sagte man damals, nicht? Also zum Lernen da. Das Geld kriegte von zu Hause geschickt. Bei den Besitzern des Kaufhauses habe ich ja schlafen können und kriegte auch Verpflegung. Aber Anna Waldhelm, die musste ja nun sich ein Zimmer suchen. Da hatten wir eine Freundin da kennengelernt, die mit uns dann mit nach München gefahren ist und überall hin. Da sind wir immer ins Staatstheater gefahren. Nebenan war ein Kaffee und dann haben wir uns da abends getroffen in dem Kaffee und das war alles so gemütlich und nett. Das war eine schöne Zeit. Das war mal so raus von Hasselfelde.
Doch im September 1938 lag ein neuer Krieg in der Luft. Hitler-Deutschland drohte mit dem Überfall auf die Tschechoslowakei. Die Regierungschefs von Frankreich, Großbritannien und Italien trafen sich in München mit Hitler, um die Krise beizulegen. Emma Heidecke im fernen Hasselfelde verfolgte die Ereignisse besorgt in den Tageszeitungen und telefonierte mit ihrer Tochter Anneliese im bayerischen Pfaffenhofen.
Während dem Krieg wollte meine Mutter auch, dass ich nach Hause kam. Also das war so auf der Kippe damals, ja. Aber ich bin auch ganz gerne wieder nach Hause gekommen und habe hier dann gearbeitet im Geschäft mit.
Ein Jahr später war er da. Der Zweite Weltkrieg.
Ja, also dieses Foto, also das sind so alles so Schulkameraden. Guck mal, das ist von Anna Waldhelm, der Bruder, der zuerst im Zweiten Krieg gestorben ist in die Polen. Das war der erste von der Befehle.
Ja. Das sind traurige Erinnerungen, die verknüpft sind mit dem Krieg. Ja.
Mit Kriegsbeginn kamen polnische Zwangsarbeiter nach Hasselfelde. Sie wurden im ortsansässigen Sägewerk eingesetzt.
Und die kriegten nur Ausgang und hatten auch Marken und konnten bei uns Kurzwaren einkaufen oder Knöpfe und Sicherheitsnadeln und was wir so kauften. Ne? Und einer wollte eine Taschenlampe haben. Und da sagt meine Mutter, naja, ich verkaufe dir eine. Und Tag drauf kam schon die Polizei und machte meine Mutter zum Mittag und sagte, wie können Sie denn die verkaufen? Wieso? Das muss ich doch gesagt kriegen, dass ich das nicht verkaufen darf. Das müssen Sie mir erst mal sagen. Dadurch konnten Sie nichts machen.
Bisher kümmerte sich Annelieses Vater allein um die Wareneinkäufe. Diese Aufgaben übernahm nun zunehmend Anneliese. Manchmal wurde sie dabei von ihrer Mutter begleitet. zum Beispiel in die 30 Kilometer entfernte Stadt Nordhausen im Südharz. Auf dem Weg dorthin sahen sie KZ-Häftlinge aus dem Konzentrationslager Mittelbau-Dora, einer Produktionsstätte für die Flugbombe V2.
Die arbeiteten da an der Straße, ja. Meine Mutter macht immer fertige Brote. Und so wie der einen sagt, ich erst mal geguckt, ob kein Soldat dabei war, nicht? Und da schmiss ein Beutel Brot raus.
Die Geschäftsreisen führten Anneliese auch in die entgegengesetzte Richtung, in das ebenfalls 30 Kilometer entfernte Halberstadt am nördlichen Harzrand. Hier lernte sie Johanna und deren Mann, den Kaufmann Ernst Bunke, kennen. Das junge Ehepaar hatte sich gerade eine neue Wohnung eingerichtet, als Ernst Bunke zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Als 1944 ihr erster Sohn Jörg geboren wurde, war Ernst Bunke bereits an der Ostfront.
Und da hatte Johanna, meine Freundin, zu mir gesagt, also wenn Ernst nicht wieder aus dem Krieg kommt und wenn mir was passiert, dann legt sie mir den Jungen ans Herz, so ungefähr, ich sollte ihn dann nehmen. Ne?
Am Abend des 2. April 1945 erlebten Annemarie und ihre Mutter ein gespenstisches Schauspiel am Himmel.
Da gehen wir über den Markt und da, was ist denn das los? Da waren lauter Leuchtkugeln am Himmel. Da haben wir schon auf dem Markt gestanden, haben uns das angeguckt, da haben wir doch mit Angst gekriegt. Den anderen Tag haben sie ein Porthaus bombardiert.
Der britische Bombenangriff am 3. und 4. April 1945 zerstörte Nordhausen zu zwei Dritteln. Fast 9000 Menschen kamen ums Leben. 4 Tage später flogen alliierte Bomber über Halberstadt.
Es war mittags um 23:30. Die Uhr war stehen geblieben in Halberstadt, da weiß ich genau, dass es 23:30 war. Und da wurde Halberstadt bombardiert. Also wir sahen ja bloß Feuer im Himmel und die Knackerei von den Schießen. Furchtbar.
Halberstadt wurde fast völlig zerstört. 2500 Tote wurden gezählt. Einige Überlebende suchten Zuflucht in Hasselfelde. Unter ihnen auch Johanna Bunke und ihr kleiner Sohn Jörg.
Mit dem Kinderwagen ist sie ja nach Hasselfelde gekommen. Und da hat sie erst bei einer Freundin gewohnt, bei Anna Weithelm. Und dann haben wir ihr nachher ein Zimmer besorgt, dass sie wenigstens ein Zimmer hatte.
Am 16. April 1945 zogen amerikanische Truppen in Hasselfelde ein. Ihnen folgte, 3 Monate später, die sowjetische Besatzung. Eines Tages stand ein hagerer, hochaufgeschossener Mann vor Annelieses Haustür. Ernst Bunke hatte den Krieg überlebt und war auf der Suche nach seiner Familie. Er irrte zunächst durch das ausgebombte Halberstadt und folgte schließlich ihren Spuren bis nach Hasselfelde.
Er stand ja mit nichts da, nur das, was er anhatte. Nicht? Also kein richtigen Anzug, kein Bett, kein nichts, kein gar nichts. Ach, lieber Gott, ja.
Johanna und Ernst Bunke kehrten zurück nach Halberstadt. In der zerstörten Stadt wollten sie den Neuanfang wagen. Aber wenige Monate später starb Johanna bei der Geburt ihres zweiten Sohnes. Auch das Kind überlebte nur wenige Monate. Ernst Bunke stand nun mit Jörg, seinem Erstgeborenen, alleine da.
Ich hatte nämlich auch einen Freund im Krieg und der ist auch gestorben, also gefallen. Und ich stand da und war frei. Und Ernst war gelernter Kaufmann, der hatte alles durch, hatte Steno gemacht, hatte Schreibmaschine gelernt, hatte, wie nennt man das, Handelsschule besucht. Und er war schon lange im Großhandel auch tätig gewesen, immer. Und dann waren das meine Eltern dagegen. Da sagten sie, das wird nicht, dass du den heiratest. Warum nicht? Naja, meine Mutter war gefallen und hatte gebrochene Hüfte. Und damals gab es ja noch keine Ersatzhüften und nicht. Und sie musste immer so im Bett liegen, dass das heilte. Und dann sagte sie, wie willst du das schaffen? Du musst mir helfen und du musst für das Kind da sein. Und das schaffen wir.
1947 heirateten Anneliese und Ernst Bunke.
Mein Mann war sehr tüchtig und hat auch Beziehungen gehabt in Halberstadt, die Geschäftsleute. Und da haben wir dann durch ihn einen Großhandel für Haushaltwaren, wie der Tassen und die Schirr, war ja der Klapp. Nun kamen die vielen Flüchtlinge und konnten die schön versorgen mit den Sachen.
1952 übernahmen die Bunkes das Geschäft von Annelieses Eltern. Doch bald gab es neue Probleme. In der jungen DDR wurde es immer schwieriger, als privater Einzelhändler zu arbeiten. Die beiden neu gegründeten staatlichen Handelsorganisationen, HO und Konsum, übernahmen zunehmend den Einzelhandel. Anneliese und Ernst Bunke wurden bedrängt, ihr Geschäft aufzugeben.
Haben man gesagt, nicht, ihr könnt mich nicht zwingen, wir bleiben privat. Und da sagten die, es gibt aber noch was, ein Kommissionshändler. Ja, und haben sie ihnen das erklärt, was das ist. Sie liefern die Ware und bezahlen, wenn wir für 100 Mark verkauft hatten. Dann hatten wir 8 Mark.
Entgegen aller staatlichen Widerstände. Über die nächsten Jahrzehnte blieb Anneliese und Ernst Bunkes privates Geschäft am Markt 10 eine bunte Oase zwischen den grauen Läden von HO und Konsum. Aber in einer Welt des ewigen Mangels mussten sie ihre Wareneinkäufe mühsam über sehr weite Entfernungen organisieren.
Wir haben uns ein altes, gebrauchtes Auto gekauft. Und da sind wir jeden Sonntag nach Thüringen. Das hatte uns ein Vertreter erzählt, dass da viele Familienbetriebe sind in Thüringen. In Waltershausen, da haben wir Puppen gekauft, ja. Oh, und da haben wir bestellt. Pyramiden zu Weihnachten, da haben sie Schlange gestanden bei uns, um eine Pyramide zu kriegen. Ach, und dann kamen noch Brockenhexen dazu. Und wir haben ja auch Skier verkauft, wir haben Schlitten verkauft im Winter, nicht? Wir hatten immer Saison, Osterartikel. Und im Herbst, da bin ich mit dem Rad nach Harzerode gefahren und die machten Kunstblumen. Für Totensonntag. 3 so eine Kartons übereinander hinten aufs Rad. Von Harzerode. Stellen Sie sich das mal vor.
Haben Sie sich jemals mit dem Gedanken getragen, Hasselfelde zu verlassen? Also.
Nee, gar nicht. Nie.
Warum nicht?
Ich hänge an Hasselfelde und ich möchte nicht woanders hin.
1972 gaben die Bunkes auf. Aus Altersgründen, wie Anneliese Bunke heute sagt. 25 Jahre konnte sie mit ihrem Ehemann den Ruhestand genießen. Dann starb Ernst.
Vor 2 Monaten haben Sie ja Ihren 100. Geburtstag gefeiert. Was haben Sie gedacht an dem Tag?
An dem Tag habe ich gedacht, du hast es geschafft. Nun reicht es Ihnen. Das Leben, habe ich gedacht. An sich war ich nie richtig krank. Also Schnupfen mal gehabt, war doch nicht. Und war immer gesund und munter und konnte alles. Mit 95 bin ich noch schwimmen gegangen. Und bis 90 habe ich noch geturnt.
Wenn Sie jetzt zurückdenken nochmal, gibt es etwas, was Sie anders machen würden? Oder?
Nee. Also ich habe das Gefühl, ich habe alles richtig gemacht.
Das Geschäft am Markt 10 hat die Zeiten bis heute überdauert. Seit 2007 wird es von einem Ehepaar gemietet, das hier Stoffe und Textilien verkauft. Ich möchte sehen, wo Anneliese Bunke jahrzehntelang hinter dem Ladentisch gestanden hat und habe mich noch einmal mit ihr vor Ort verabredet.
Also wenn man zur Ladentür reinkommt, stand hier lang, wie macht man das denn? So stand man für den Ladentisch, ne? Also so ein paar Schritte, so hier ungefähr war der Ladentisch bis hierher und dann ging es hier runter weiter, das war ein langer Ladentisch noch. Und das dahinter war noch ein kleinerer Anbau, wo wir dann auch die Ware ausgepackt haben. Und dann war hier auch alles Regale, wo wir eben die Ware hatten. Ne?
Wenig später stehen wir wieder auf der Straße. Dabei sieht Anneliese Bunke noch einmal zu der alten Kastanie hinüber, die hinter den Dächern zu sehen ist.
Dieser Baum, der steht immer noch. Freue ich mich, dass ich den noch mal so richtig in Augenschein nehmen kann. Wie hoch der ist, ne? Oh, die sieht mir aber so traurig aus, die Blätter. Naja, wenn man so alt ist, dann weiß ich ja selber, wie man zurecht ist. Das geht auch den Bäumen so, dass sie dann nachher nicht mehr so... Naja, die Zeit vergeht. Die Bäume auch mit.
Geboren 1914. Einsichten einer 100-Jährigen von Thomas Gäbert.